Liebe Zuhörer, ich grüße euch mit dem Losungsspruch für den heutigen Sonntag, Sexagesimae. Der Spruch steht im dritten Kapitel des Hebräerbriefs. Es ist der Vers 15. Er lautet: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Jesus ruft uns, er spricht uns an und er möchte uns gnädig sein. Hören wir auf ihn, hören wir auf seine Stimme und lasst uns unsere Herzen zu ihm hinwenden. Lasst uns heute und in der vor uns liegenden Woche aufmerksam sein. Lasst uns die Ohren gespitzt haben und auf Gottes Stimme hören. Lasst uns ein offenes Herz haben, damit Gott zu uns sprechen kann. Die Perikopenordnung schlägt für den heutigen Sonntag unter anderem einen Text aus dem Hebräerbrief vor. Der Hebräerbrief ist in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts geschrieben worden, wahrscheinlich vom heutigen Italien aus. Er ist eine Art Aufrüttelungsschrift an Christen, für die das Neue und Verheißungsvolle am christlichen Glauben offensichtlich zu verblassen drohte. Weniger Leute kommen zum Gottesdienst. Man passt sich den Sitten der Umwelt wieder mehr an. Man versucht, die Distanz zum Judentum und zum Tempelkult wieder zu verringern. Man vermeidet unnötiges Anecken. Insgesamt war diese christliche Gemeinde, an die der Brief gerichtet war, offenbar dabei, verwaschen und mutlos zu werden. Das Vertrauen auf Jesus als Erlöser wurde weggeworfen, erschien nicht mehr so wichtig. Deshalb musste die Gemeinde aufgerüttelt werden und erinnert werden an das, was die Wahrheit ist und was sie schon einmal für sich in Anspruch genommen hatten. Wenn wir diese Situationsbeschreibung heute hören, dann können wir dieser damaligen Lage zumindest entnehmen, dass es schon von Beginn an und immer wieder solche Ermüdungserscheinungen in den christlichen Gemeinden gab, auch ohne Corona. Aber auch ohne die Pandemie ist das gegenwärtige Verblassen der Bedeutung des Christseins bei uns nichts Außergewöhnliches im Laufe der christlichen Geschichte. Aber auch immer wieder neu im Laufe der Geschichte hat Gott durch sein Reden Menschen aufgerüttelt, in Bewegung versetzt und Glauben gewirkt. Und eben darauf vertraut auch der Verfasser des Hebräerbriefs, indem er an die Unterscheidungskraft und Lebendigkeit von Gottes Wort erinnert. Ich lese uns aus Hebräer 4 die Verse 12 und 13. Dort heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ja, das Wort Gottes wird hier mit guten, positiven Attributen beschrieben. Es ist lebendig, es ist kräftig. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Bilder, die können bedrohlich wirken. Ein Schwert, äußerst scharf und von beiden Seiten geschliffen. Mit jedem Hieb kann es verletzen und töten. Und auch der Aspekt, dass alles, was wir tun, vor Gott offenbart ist, der löst bestimmt nicht immer Begeisterung aus. Wir kennen uns gut und wir wissen wahrscheinlich, dass so einige Dinge, die wir tun, nicht in Ordnung sind. Und bei vielen Dingen, die wir so täglich tun, ist uns wahrscheinlich noch nicht einmal bewusst, dass sie in den Augen Gottes nicht in Ordnung sind. Aber der Reihe nach fangen wir mit der ersten Aussage an. Gottes Wort ist lebendig. Wenn sowas gesagt wird, wenn diese Behauptung aufgestellt wird, dann meistens, weil es von anderen bestritten wurde. Sehr beliebt sind ja kritische Aussagen zur Bibel und oft fällt die Formulierung, das sind ja nur tote Buchstaben. Die Bibel wird als bloße Sammlung uralter Schriften dargestellt, deren Wahrheitsgehalt von vielen Menschen in Zweifel gezogen wird. Alte Worte aus vergangener Zeit und heute längst überholt. Viele Dinge, die dort beschrieben sind, sind ja obendrein offensichtlich unmöglich. Und da fragen sich viele Menschen, was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Und wenn man das Wort verkündigt, dann kann man manchmal den Vorwurf hören, es sei doch nicht lebendig gewesen. Die Predigt war nicht mitreißend. Dieser Gottesdienst, diese Gemeinde, sie sind nicht lebendig. Und wer so denkt, der kommt nicht wieder, der wendet sich von der Gemeinde ab. Das ist, wie gesagt, kein neues Phänomen. Es war schon im ersten Jahrhundert so. Und so sank bereits im ersten Jahrhundert die Zahl der Gottesdienstbesucher deutlich. Ja, schon damals im ersten Jahrhundert. Aber liebe Geschwister, in einer Zeit, in der Worte auf der einen Seite Massenware sind und auf der anderen Seite gleichzeitig immer wertloser werden, in einer Zeit, in der man den Satz hören kann, was geht mich heute mein Geschwätz von gestern an? In einer Zeit, in der man immer weniger sicher sein kann, ob die Worte, auf die wir uns verlassen, auch wirklich tragen. In einer solchen Zeit der toten Worte ist es dringend notwendig, ein lebendiges Wort zu hören, das uns wirklich trifft. Gottes Wort ist lebendig, ruft uns der Autor des Hebräerbriefs zu. Es ist lebendig, weil der lebendige Gott dadurch zu uns spricht. Es ist lebendig, weil es auch heute noch in unser Leben hineinspricht, konkret in die Situation, in der wir stehen. Es ist lebendig, weil es uns hilft, die Dinge aus einer anderen, göttlichen Warte zu sehen und eine Situation neu zu bewerten, vor einem anderen Hintergrund und mit einer anderen Perspektive für unser Leben, hier auf der Erde und darüber hinaus. Es ist lebendig, weil es verändert und Leben schenkt. Durch die ganze Bibel können wir dieses Prinzip erkennen. Gottes Reden verändert immer wieder die Welt zu neuem Leben hin. Jesus legt es dem großen Theologen Nikodemus auseinander, dass der Same des Wortes in uns eine Wiedergeburt zu einem neuen Leben bewirkt. Das muss geistlich verstanden werden. Nikodemus wollte es biologisch und theologisch nach dem Alten Testament erfassen und konnte sich eine Wiedergeburt, eine zweite Geburt im Leben, natürlich nicht vorstellen. Wenn aber Gottes Wort in ein Leben als Same hineingelegt wird, dann bewirkt es neues Leben. Gottes lebendiges Wort schenkt Leben, das letztlich auch der Tod nicht zerstören kann. Wie das funktioniert, dazu komme ich später. Zunächst zur zweiten Aussage. Gottes Wort ist kräftig. In manchen Übersetzungen steht dort wirksam und im griechischen Text steht da ein Wort, das mit dem Wort Energie verwandt ist. Das gefällt mir ganz besonders, dass da etwas von Energie steht. Das lebendige Wort, es ist nicht nur lebendig, sondern es bewirkt auch etwas. Da steckt eben Energie drin. Wenn wir in den Evangelien die Berichte über die Wunder Jesu lesen, dann resultieren sie häufig daraus, dass Jesus geredet hat. Jesus hat Worte gebraucht. Er hat den Dämonen und unreinen Geistern mit Worten geboten. Das Wort ist wirksam, kräftig und es macht lebendig, da es zum Beispiel von bösen Mächten befreit. Wenn Gott redet, dann sind das eben nicht nur Schallwellen oder Buchstaben. Vielmehr ist das Wort lebendig und es schafft Leben. Bei den Wundertaten Jesu sehen wir das besonders deutlich in den Totenauferweckungen. Dreimal wird berichtet, dass Jesus Tote auferweckt hat. Der Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus und die Auferweckung des Lazarus. In allen drei Fällen geschieht die Auferweckung durch Worte. Steh auf, beim Jüngling von Nain und bei der Tochter des Jairus, sowie Lazarus, komm heraus. Jesus hat zu den Toten gesprochen und sie standen auf oder kamen aus dem Grab heraus. Wenn Jesus spricht, dann wird aus einer übel riechenden Leiche ein lebendiger Mensch. Wir erkennen so ganz nebenbei, dass Gottes Wort kräftiger ist als die Macht des Todes. Auch an anderen Beispielen zeigt sich die Kraft des Wortes Gottes. Wenn Jesus sagt, folge mir, dann erhebt sich der Matthäus vom Zoll. Wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann steht der ehemalige Krüppel auf seinen eigenen Beinen. Und wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann weicht der alte Sorgengeist aus unserem Herzen. Wenn Jesus spricht, verändert sich das Leben. Diese Verbindung zu Jesus, zu seinem Wirken und zu seinen Worten ist ein zentraler Aspekt des Hebräerbriefs. Das ist dem Autor ganz wichtig und deshalb schreibt er es direkt an den Anfang, in die ersten beiden Verse des Briefs. Schon da geht es um Jesus und um das Wort Gottes. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Ja, natürlich fällt uns dazu auch der Anfang des Johannesevangeliums ein. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Gott hat zu Zeiten des Alten Testaments durch die Propheten zu den Vätern geredet. In den Zeiten des Neuen Testaments hat er durch seinen Sohn geredet, durch den er auch die Welt gemacht hat. Der Anfang des Johannesevangeliums spricht davon, dass das Wort im Anfang bei Gott war und alle Dinge durch eben dieses Wort gemacht worden sind. Und damit springen wir plötzlich ganz weit zurück, nämlich zum Beginn der Welt. Durch sein kraftvolles Wort schafft Gott Ordnung im Chaos. Plötzlich ist Materie da. Viele machen sich ja so ihre Gedanken und versuchen zu erforschen und zu erklären, wie das denn so gewesen ist mit der Schöpfung, mit dem Beginn der Welt. Innerhalb der Ewigkeit Gottes hat es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben, an dem Gott den Anfang gesetzt hat. Er hat etwas erschaffen, nämlich Himmel und Erde. Aus dem Nichts, allein durch sein Wort. Materie aus dem Nichts. So etwas ist den Physikern nicht unbekannt, denn da gibt es ja eine Verbindung zwischen Energie und Masse, also Materie. Und deshalb finde ich es so gut, dass in einigen griechischen Texten eine Beziehung zwischen dem wirksamen Wort Gottes und der Energie besteht. Durch die Worte „Es werde Licht“ befiehlt Gott und damit scheidet er das Licht von der Finsternis. Und so beginnt die Schöpfung der Welt. Trennung von Licht und Finsternis. Dieses unterscheidende Handeln Gottes ist die Grundvoraussetzung für das Werden der ganzen Schöpfung. Licht und Finsternis müssen voneinander getrennt werden. Gottes unablässig gestaltender, ordnender Schöpferwille besteht ganz wesentlich darin, dass er unterscheidet und ordnet. Und dieses ordnende, sortierende, klärende Wirken geschieht von Anfang der Schöpfung an maßgeblich durch sein Wort. Es geht hier um die offenlegende, sortierende und klärende Kraft von Gottes Wort. Und damit sind wir bei der dritten Aussage unseres Predigttextes, nämlich beim zweischneidigen Schwert. In diesem Vergleichsbild von Gottes Wort als einem scharfen Schwert ist nämlich nicht etwa die zerstörerische Gewalt des Schwerthiebs der entscheidende Vergleichspunkt, sondern die durchdringende und bloßlegende Kraft der scharfen Schneidefläche des Schwerts. Es geht darum, dass die inneren Zusammenhänge sichtbar werden. Wir müssen also über die trennende Wirkung des Wortes sprechen, die in diesem Bild vom zweischneidigen Schwert und im Richten von Gedanken und Gesinnungen des Herzens zum Ausdruck kommt. Dieses Bild finden wir im Übrigen auch an anderen Stellen. So sagt Jesus zum Seher Johannes: „Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert.“ Die trennende Wirkung wird weiter darin veranschaulicht, dass unser Predigttext davon spricht, dass es Seele und Geist scheide. Seele und Geist sind nicht zwei Bereiche im Menschen, die voneinander getrennt werden müssten, so als wäre die Seele böse und der Geist gut oder umgekehrt und beide müssten feinsäuberlich voneinander geschieden werden. Die Bibel gebraucht vielmehr beide Begriffe, Seele und Geist, um das Innere des Menschen zu bezeichnen und auch die erwähnten Gelenke und das Mark sind Bilder für das Innerste des Menschen. Damit macht Gott klar, dass er mit seinem Wort das Innerste eines Menschen kennt und sieht. Gott scheidet mit seinem Wort, indem er einem Menschen zu verstehen gibt, was in seinem Herzen vorgeht. Indem er einem Menschen seine Gebote vor Augen führt, zeigt er ihm, ob seine Gedanken auf falschen oder auf richtigen Wegen unterwegs sind. Er macht damit deutlich, dass ein Mensch nicht erst mit seiner Tat zum Sünder wird, sondern dass bereits der Gedanke, der der Tat vorausgeht, Sünde ist und dem Gebot Gottes widerspricht. Gott macht dem Menschen damit zugleich deutlich, wie tief er in der Sünde verstrickt ist und dass er überhaupt nicht in der Lage ist, sündlos zu denken. Ich glaube, diese Aussage ist angesichts des aktuellen modernen Menschenbildes besonders wichtig. Wir wollen uns zumeist nicht gern die Wahrheit über unser eigenes Leben sagen lassen. Wir schauen gern auf das Bild, das wir uns von uns gemacht haben. Leere, Schuld, Sackgassen im Leben, davon ahnen wir oft etwas, aber wir getrauen es uns nicht einzugestehen, schon gar nicht nach außen hin. Und überhaupt nicht gegenüber Gott, wenn wir denn seine Existenz im modernen, aufgeklärten Denken überhaupt für möglich halten. Viele decken sich im Alltag mit allerhand Aktivitäten zu und überspielen, was sie tief innen belastet. Dabei liegt doch unser Leben vor Gott da wie ein aufgeschlagenes Buch. Vor den himmlischen Mächten gibt es kein Versteckspiel. Vor Gott bleibt nichts verborgen. Ist er doch der Einzige, dem wir zuletzt Rechenschaft schuldig sind über unser Tun und Lassen. Gott entblößt uns unserer Masken, aber er stellt uns nicht bloß. Er führt das scharfe, zweischneidige Schwert wie ein Skalpell, aber nicht um zu verletzen, sondern um zu retten und zu heilen. Springen wir noch einmal in das Johannesevangelium. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ewige Wort Gottes erscheint nicht nur in menschlicher Gestalt, sondern es nahm die volle und echte menschliche Natur an in Jesus Christus. Im Evangelium, in der frohen Botschaft, spricht Gott davon, dass sein Sohn Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich genommen hat, um sie mit seinem Leiden und Sterben zu sühnen. Mit den Zusagen des Evangeliums sagt Gott dem Sünder zu: Dir sind deine Sünden vergeben, wenn du sie bekennst und diese Vergebung durch Jesus für dich in Anspruch nehmen willst. Du bist in meinen Augen gerecht, wenn du an meinen Sohn Jesus Christus glaubst. Mit den Verheißungen des Evangeliums schafft Gott den rettenden Glauben. So kann jeder Mensch in seinem Herzen gewiss sein, dass Gott ihm nicht in seinem Zorn begegnet, sondern in seiner Liebe. Ich kann trotz meiner Skandalbiografie, trotz aller Übertretungen der Gebote Gottes, von Gott angenommen werden. Ich kann und muss vor Gott nichts verbergen. Ich muss meine Sünden bekennen und Gott sagt mir seine Vergebung zu. Jeder, der Gottes Wort hört und es angenommen hat, darf wissen, dass Gott die Last seiner Sünden von ihm weggenommen hat. Es ist dieses Wort von der Vergebung aller Schuld und von einer neuen Zukunft, die uns Gott bereitet hat. Dieses Wort, das im Hebräerbrief nun den leicht bedrohlichen Klang annimmt. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert dringt es durch, bis es scheidet Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hier wird dann erneut ganz klar deutlich, dass Gottes Wort wahrhaftig lebendig macht. Durch die persönliche Annahme der Sündenvergebung in Jesus ermöglicht Gott es mir, die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu verbringen. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist mehr als der Ruf: Lazarus, komm heraus. Es ist mehr, weil Lazarus am Ende seines irdischen Lebens ja erneut gestorben ist. Es geht hier um die Perspektive über das irdische Leben hinaus, um die Ewigkeit. Lasst uns diesen Text insofern auch für uns ganz persönlich als Weckruf, als Aufrüttelungsschrift verstehen. Gottes Wort, vor 2000 Jahren geschrieben und doch kräftig und lebendig bis heute. Schonungslos aufdeckend, aber doch nicht bloßstellend, sondern zum Guten aufrufend. Hinführend zur Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Lasst uns diesem Wort vertrauen. Lasst es uns annehmen, auf dass es uns zu Menschen nach Gottes Gefallen mache. Heute, wenn ihr Gottes Wort hört, verstockt eure Herzen nicht. Amen.